Ja, herzlich willkommen auf der zweiten Conspiracy. Heute ist der 21.05.2020. Es ist kurz nach 18 Uhr und wir wollen uns mit einem kleinen Spielfilm beschäftigen. Wir haben uns diesmal ein Meisterwerk ausgesucht von Ed Wood, und zwar Bride of the Monster, der zwischenzeitlich auch mal Bride of the Atom hieß und hatte noch viele andere Titel, aber er ist dann schließlich als Bride of the Monster erschienen. Und zwar 1955 in den USA und vermutlich 1960 als Die Rache des Würgers in Deutschland. Allerdings weiß ich nicht, ob es eine deutsche Synchronisationsspur gab. Ich meine, es gab sowas nicht, sondern es gab nur Untertitel.
Also ich kenne es nur mit Untertiteln.
Ja, genau. Kenne ich auch nur. Und das Ganze ist ein Film von Ed Wood, der berühmt-berüchtigte Regisseur, der auch Plan 9 from Outer Space gemacht hat. Und es ist der Film, in dem Bela Lugosi seine letzte Hauptrolle hatte. Der Film geht 68 Minuten, was recht erfreulich ist. Es war also sehr leicht, sich darauf vorzubereiten. Und wie üblich in dieser Reihe wollen wir nun herausfinden, worum es überhaupt geht in Bride of the Monster und dann anschließend abklappern, was wir rollenspielerisch daraus ziehen können. Frank, worum geht's in dem Film Bride of the Monster?
Ja, also ganz runtergebrochen, also aufs Wesentliche geht es um, es ist halt nicht so einfach. Dieser Film ist wirklich voll mit Dingen.
Das stimmt,
also ja. Der ist ja kurz, aber die Zeit wird gut genutzt. Also im Kern geht es darum, dass halt ein verrückter Wissenschaftler, Dr. Eric Voronoff, gespielt von Bela Lugosi, wie schon erwähnt, der hat sich zurückgezogen in so eine einsame Hütte in einem Sumpf oder einem Dschungel oder so. Also es wird nicht so genau gesagt, wo das ist, aber es ist ziemlich sumpfig und gibt da auch Kreaturen im Wald und so. Und da hat er sein Labor und seinen Diener Lobo, der sowas wie sein Igor ist. Und dort macht er Experimente, um Atomic Superman zu erschaffen. Eine Rasse von Supermenschen, die auf sein Kommando hören. Ja, und das Ganze gerät natürlich alles so ein bisschen aus dem Ruder. Es gibt dann auch eine Reporterin, die versucht da in der Richtung zu ermitteln, weil Leute halt verschwinden, die der Doktor da für seine Experimente missbraucht. Dann verschwindet natürlich auch die Reporterin und dann sind Polizisten auf der Spur und es gibt einen Riesenkraken und Lobo, ein tolles Labor und eine Menge anderer Dinge, die da so passieren. Das ist im Grunde so der Kern der Handlung.
Wie du schon sagtest, es sind sehr viele Dinge, die da passieren, die irgendwie auch mal nur mit ein, zwei Sätzen so fallen, wo man dann auch ein bisschen aufpassen muss, fand ich, wenn man nämlich den einen oder anderen Satz mal verpasst oder mal ganz kurz irgendwie zum Kühlschrank geht, um was zu trinken zu holen, dann fragt man sich, okay, warum macht Lobo das jetzt und wieso ist das so? Und das bleibt manchmal auch unauflöslich, also manchmal wird's einfach auch gar nicht erklärt, aber das gehört dann in gewisser Weise zum Charme des Films. Es ist wirklich ein sehr altmodischer Monsterfilm in gewisser Weise, hat dann aber doch ein paar sehr interessante Aspekte. Wie üblich wollen wir uns zuerst mal ein paar Szenen anschauen. Und ich würde einfach mal starten, mach mal so ein ganz simples Ding, was ich aber einfach gerne sehe. Es ist heutzutage das absolute Klischee, aber der Geheimgang im Kamin ist natürlich großartig.
Ja, ne? Den habe ich auch notiert.
Das dachte ich mir, wir ticken dazu ähnlich. Das ist aber toll. Das sieht man so selten heutzutage, aber es ist wirklich schön, das zu sehen. Dr. Voronoff hat in seinem Haus, was eigentlich so ein Haus am See ist, so ein nettes, runtergekommenes Haus mittlerweile, indem er aber unterirdisch ein Labor hat und um in dieses Labor zu kommen, muss er mit Hilfe eines Schalters am Kamin die Geheimtür öffnen und kann dann hinabsteigen in das Labor.
Der dreht sich dann auch so schön irgendwie so, ne, in der Wand und das ist wirklich cool. Ja, das ist halt das totale Klischee, ne, aber das Haus ist sowieso auch so toll, weil das ist ja also alle, die Polizei und die Reporter und alle gehen ja davon aus, dass das irgendwie verlassen ist. Und da ist keiner und auch niemand kommt auf die Idee, da irgendwie hinzugehen. Es ist direkt am Anfang wird gesagt, es werden 12 Leute vermisst oder so oder 11. Und wir haben auch, die Polizei ist auch total unfähig. Ja, der Polizeichef sagt auch direkt, ja, wir haben alles getan, um diese Leute zu finden. Ja, aber in diesem Haus mitten im Sumpf, da hat niemand geguckt offensichtlich. Aber das ist auf jeden Fall echt ein schönes Detail mit dem.
Ja, das ist
kann ich auch direkt zu einem Ding, was ich super fand. Und es ist genauso ein Klischee wie der Kamin. Das Labor ist total klasse. Es ist halt wirklich, er hat da so eine Liege und darüber ist halt auch so wie so eine Operationslampe mit irgendwelchen Strahlengeräten. Dann hat er irgendwelche Teile, die ganze Zeit irgendwelche Signale aussenden. Überall blinken irgendwelche Lämpchen rum und er hat da Schalter. Und dann hat er auch Ketten an der Wand festgemacht in diesem Dungeon. Und dann gibt's ein Fenster zu dem Pool und in dem Pool, da lebt der Riesenoktopus, den er da hat. Woher er den hat, ist auch nicht so richtig klar. Und das ist Ganze, also allein dieser kleine Raum, der ist schon so super, finde ich, also macht echt Spaß. Und man sieht auch, der Lugosi hat eine unglaubliche Freude, in diesem Raum irgendwie sich auszutoben. Der spielt da an den Geräten rum und läuft von einer Ecke in die andere und kichert fies und gemein dabei. Es ist, also allein die ganzen Szenen da drin sind schon Gold.
Ja, das alles leuchtet irgendwie, ne, geht an, aus und macht zischende Geräusche.
Elektrisches
Surren. Das ist wirklich toll. Und,
ja, genau.
Nur die Wand sieht nicht gut aus. Es soll offensichtlich eine Gewölbewand sein, aber es ist sehr, sehr deutlich zu erkennen als Pappmaché.
Ja.
Also, das Budget ist sehr gering in dem Film, aber dazu kommen wir bestimmt später nochmal. Ich würde dann auch gleich auf einen weiteren Aspekt eingehen, der so ein bisschen dazugehört. Und zwar die Experimente, die Dr. Voronoff durchführt. Du sagtest ja schon, er versucht vergeblich eine Rasse von atomaren Supermenschen zu erschaffen. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Er braucht also immer neue Opfer. Das sind natürlich die ganzen Leute, die verschwinden. Und das jüngste Opfer war dann eben einer der Leute, die an sein Haus klopfen in einem Regensturm. Und er hat ihn dann festgeschnallt und versucht dann sein Experiment zu starten. Und der verängstigte Mann fragt natürlich, was wird passieren? Und die Antwort ist, entweder wirst du die Stärke von 20 Männern erhalten oder du wirst sterben.
Ja.
Und Dr. Voronoff ist dann anschließend auch sehr betrübt, als sein Experiment misslingt. Ne? Also ist dann schon
ja,
sehr
aber
traurig.
Ja, aber nicht um den Kerl. Ne? Also
nee, natürlich nicht.
Das ist halt auf jeden Fall, der Dr. Voronoff ist durch und durch böse. Also er hat Freude daran. Er sagt halt, wenn einer dabei bei meinen Experimenten halt auf der Strecke bleibt, dann ist das halt einfach so. Das ist halt einfach der Schwund, der halt da anfällt auf seinem Weg zur Weltherrschaft. Also der lacht sich die ganze Zeit ein und wenn sie dann um Hilfe rufen und sich nicht lösen können, da kichert er auch nochmal und so. Er ist wirklich, er hat seine Mission und wenn dabei Opfer gebracht werden müssen, ja, ist das halt so. Und er ist halt nur traurig darüber, dass es halt wieder nicht geklappt hat.
In der Tat, ja. Was hast du denn noch als Szenen?
Ich muss jetzt einfach sagen, hier die Gummikrake ist einfach der Wahnsinn. Also die taucht einige Male auf, immer wieder sind so Stock-Footage-Aufnahmen von einem echten Kraken, der halt irgendwie, oder so ein Oktopus, der halt irgendwie in einem Aquarium gefilmt wurde oder sowas. Und dann hat man halt immer wieder Schnitte in diesem Pool, in denen dann Leute in diesem Gummikraken liegen. Und diese Szene wird ja auch schön in dem Ed Wood-Film aufgegriffen. Also das sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben, beides. Also sowohl das Original als auch den Ed Wood-Film von Tim Burton.
Ist vielleicht wichtig, mal kurz darauf hinzuweisen.
Ja, auf jeden Fall.
Also meiner Meinung nach vielleicht der beste Tim Burton-Film. Also ich muss sagen, den habe ich zumindest am häufigsten gesehen.
Ist auf jeden Fall aus der Zeit, wo Tim Burton richtig, richtig gute Filme gemacht hat. Also da war ja auch Mars Attacks. Also ich glaube, Tim Burton ist auch ein bisschen schuld daran, dass ich so auf so einen alten Scheiß stehe.
Das ist auch mit einer besonderen Liebe wird diese ganze Welt von Ed Wood dargestellt und dieses alte Hollywood und sowas und mit einem wunderschönen Schwarz-Weiß auch. Das ist ganz toll. Und ein Großteil des Films nimmt eben die Verfilmung von Bride of the Monster ein und wie das Ganze so zustande gekommen ist und mit den ganzen Schauspielern und Problemen, die man dann hat, um einen Film irgendwie zu machen. Und unter anderem ist dann bemerkenswert hier an der Stelle mit dem Kraken, dass eben der Krake ausgeliehen wurde, aber ohne Motor. Und dann musste man eben selbst ein bisschen zappeln, damit sich die Arme bewegen.
Wurde er nicht geklaut? Haben die den nicht
heimlich
geklaut?
Die haben den geklaut und haben den Motor vergessen.
Ja,
in dem Film zumindest. Also es ist wirklich sehr schön, das ist ganz toll. Und sollte man definitiv sich anschauen. Und es war auch eine Zeit, in der Johnny Depp noch großartige Sachen gemacht hat. Und Martin Landau als Bela Lugosi ist natürlich auch Gold wert.
Dafür auch den Oscar bekommen als bester Nebendarsteller.
Zu Recht.
Ja, absolut.
Wirklich, wirklich fantastisch.
Also wenn man jetzt den Bride of the Monster anguckt und dann halt Martin Landau als Lugosi, wie er halt spielt, wie Lugosi spielt, das ist einfach Faust aufs Auge halt.
Ich habe als nächstes auf meiner Liste etwas, das ist etwas, was in dem Ed Wood-Film nicht auftaucht. Und ich frage mich eigentlich, warum, weil das wäre großartig. Und zwar ist es der Polizeikapitän, der als, ich weiß nicht was, zumindest hat er als besonderen Trait, könnte man sagen, einen Kanarienvogel.
Ja.
Mit dem er herumspielt.
Ja. Der hat auch so ein geiles Büro, das ist so völlig willkürlich eingerichtet. Also das Büro ist irgendwie so, er hat lauter Pokale da irgendwie stehen, niemand weiß, wofür die sind. Dann hat er Radio, drei Bücher, ein Gewehr und so eine Mini-Statue und das sieht aber alles so verloren aus und der Raum ist auch viel zu klein und das ist alles ganz merkwürdig. Und da hat er diesen Kanarienvogel, das ist wirklich ein bisschen obskur, aber finde ich halt auch einen netten Tick. Also das kann man auch schön klauen, so ein Typ, der halt irgendwie so ein Vogel die ganze Zeit dabei hat.
Auf jeden Fall. Also der noch seiner Brille rumspielt und so und den er dann irgendwie was zu trinken einlässt und sowas. Also das war schon ziemlich absurd und irgendwie merkwürdig, aber es bleibt im Gedächtnis. Ja. Das muss man ja auch sagen, ja.
Was man auch auf jeden Fall vielleicht erwähnen sollte, ist, dass der Film voll mit Logikfehlern ist. Also da werden wir jetzt auch nicht auf jeden Einzelnen eingehen. Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, den zu gucken. Ich weiß nicht, du meintest ja eben das Beispiel mit dem Polizisten, der seine Waffe verliert, genau, und dann eine Szene später sie einfach wieder so aus der Hose zieht. Und auch zum Teil halt Entscheidungen, die getroffen werden. Der eine Polizist sucht halt seine Reporterin-Freundin, dann finden sie das Auto, das da irgendwo im Wald kaputt gegen einen Baum gefahren ist. Und dann meint er zu seinen Kollegen, ja, pass mal auf, dann gehe ich jetzt mal zu dem einsamen Haus und du gehst mal zum Café und dann trinken wir da einen Kaffee oder so. Irgendwie, es ist so seine Freundin hatte anscheinend einen Autounfall und ist verschwunden und er fängt dann irgendwie an, so völlig rational einen völlig irrationalen Plan zu erstellen. Das ist irgendwie echt absurd.
Meine Lieblingsfehler, Fehler in Anführungszeichen, war das Ende des Films, wo es dann einfach darum geht, dass Dr. Warhunov dann anschließend von einer Atomexplosion vernichtet wird. Und man sieht auch diesen Atompilz innerhalb dieses kleinen Sees. Und die anderen stehen aber einfach so drumrum. Also das ist sehr merkwürdig gewesen, sage ich mal. Aber ja, wie du schon sagtest, das Ganze ist voll von Dingen, definitiv, ja. Ich habe noch eine andere Szene, die mir sehr gefallen hat. Und zwar geht es nochmal um Dr. Warhunov, denn der ist nicht nur Wissenschaftler, der ist auch in gewisser Weise Hypnotiseur oder vielleicht sogar Magier.
Ja,
ich bin nicht
das
ganz
stimmt,
sicher.
Das ist mir auch aufgefallen. Ja.
Der ist zu Hause in beiderlei Welten. Ne? Also ist sowohl in der Atomwissenschaft zu Hause als auch in der Möglichkeit, die vermisste Reporterin zu hypnotisieren und sie willentlich zu kontrollieren.
Ja, ja, mit den Kräften seines Blickes und seiner Hände. Also er macht auch dann so ganz merkwürdige Figuren mit seinen Händen und winkt und zieht und fasst ins Leere und dann ist er immer, und dann hat er diesen geilen Blick. Also das ist wirklich, ist echt episch. Und auch da greife ich jetzt ein bisschen vor, kann man auch wieder super fürs Rollenspiel klauen, wenn man einen weirden Magier haben will oder halt am Tisch so ein bisschen Method-Acting-mäßig schauspielern will, so ein bisschen over the top, dann einfach mal gucken, was er da so für Handbewegungen macht und die am Spieltisch machen. Ich glaube, damit kannst du deine Leute auf jeden Fall so ein bisschen aus der Fassung bringen.
Ja, das auf jeden Fall. Also wenn man Ed Wood, übrigens ein Film, den man reichlich zitieren kann, man muss natürlich Ungar sein, um das zu können. Ne? Das ist wichtig.
Ja, natürlich. Ja, das ist entscheidend. Nur dann klappt das.
Hast du denn noch was Gutes an Szenen, die dir aufgefallen sind?
Also eine Sache, also jetzt keine Szene, aber ein Charakter, der mir auch sehr gut gefallen hat, ist der Lobo, den er in Tibet gefunden hat. Auch schön.
Das ist einer dieser Sätze.
So ein Detail halt. Ist wieder so ein, das wird einfach so beiläufig, wenn du nicht aufpasst, verpasst es.
Das muss ich zurückspulen. Da habe ich das richtig gehört und ich musste zurückspulen und mir das nochmal anhören. Und das ist wirklich fantastisch. In Tibet gefunden und dann aufgezogen und gespielt von dem Catcher Thor Jonsson.
Ja, genau, der auch in Plan 9 mitspielt und da fleißig Grabsteine umhaut mit seiner plumpen Art. Und ja, das ist halt, ich habe zuerst gedacht, das wäre irgendwie so sein erstes Experiment gewesen, bei dem halt sein Opfer nicht gestorben ist.
Ja, genau, dachte ich eigentlich auch.
Und das aber auch nicht so richtig geklappt hat und er ist halt so ein bisschen bedrümmelt halt, deswegen so tollpatschig und so und er versucht jetzt halt einen besseren Atomic Superman zu erstellen. Mhm. Aber dann erzählt er das dann ja halt, dass er ihn irgendwie in Tibet gefunden hat und großgezogen hat. Und naja, dass er in Tibet war, spricht ja auch schon wieder dafür, dass er irgendwie mit so Gnose und okkulten Dingen da doch sich auf jeden Fall für interessiert.
Ja, sein Gegenpart, der andere Professor innerhalb dieses kleinen Films hier, ist ja Strausky. Und der hat ja Warhunov auch verfolgt. Und zwar ist anscheinend Warhunov auch jemand, der an alle Orte gereist ist, wo Monster irgendwie gesichtet wurden oder so.
Er ist ein Monsterexperte. Das genau. Das habe ich mir direkt aufgeschrieben. Der Mann ist ein Monsterexperte, ein Monsterjäger oder Sucher und kommt dann halt auch da in dieses Dorf zu der Polizei und will dann halt auch helfen, das Monster, von dem ja auch in der Presse berichtet wird. Also die Leute verschwinden und in der Presse geht's halt dann rum, ja, da ist irgendwie ein Monster im Sumpf, das die Leute verschwinden lässt. Und deswegen kommt halt der Professor hin und erzählt dann halt, dass er halt, ja, Monsterjäger ist und da jetzt helfen will. Aber eigentlich will er ja den Professor finden. Er weiß genau, worum es geht bei der ganzen Geschichte und will eigentlich diesen Professor finden. Ja, also das ist eine ganz nette Sache. Da würde ich auch gleich nochmal, glaube ich, drauf zurückkommen auf die Sache, weil das fürs Rollenspiel ganz nett ist. Aber eine Szene will ich vorher noch gerade erwähnen, weil das ist eigentlich das Highlight. Das ist Ich glaube, du weißt genau, was ich meine.
Aber selbstverständlich, ich sehe es ja hier auch im Chat.
Es ist auch schon im Chat genannt worden, ja. Genau. Also es ist, wenn Strausky dann den Dr. Warnoff findet und die beiden dann zusammensitzen am Kamin, glaube ich sogar.
Ja.
Und dann Warnoff diesen Monolog über sein Zuhause, das er gar nicht mehr hat, hält. Und das ist einfach, das kann man gar nicht so wiedergeben. Das muss man einfach sehen. Und da gibt's auch einen Clip zu auf YouTube, wenn man jetzt nicht den ganzen Film gucken will, guckt euch zumindest diesen Monolog an. Das ist der Hammer.
Ja, ist wirklich toll.
Und es ist auch richtig traurig, wenn man mal die ganze Albernheit mal außen vor lässt von diesem Film, ist das ja auch irgendwie eine relativ traurige Geschichte. Um es noch mal kurz zu erklären, also im Endeffekt der Warnoff wurde aus seinem Land vertrieben, weil er anscheinend ein verrückter Wissenschaftler ist. Und das wollten die halt da nicht haben. Und dann flieht er halt ins Exil, Land XY, keine Ahnung, wo das spielt, möglicherweise USA. Und der Strausky macht sich dann später auf die Suche nach ihm, weil sie halt gemerkt haben, die Sachen, an die er da geforscht hat, da ist was dran und das könnten wir vielleicht doch gebrauchen. Und er will ihn dann halt wieder zurückholen in das Land, wo er hergekommen ist. Aber in dem Monolog sagt er dann ja auch, ja, die haben waren zu meiner Familie so grausam. Ah, da postet auch einer den.
Ja, genau, Pixelheads hat das gerade gepostet.
Genau,
ja.
Und ich hab kein Zuhause, ich brauche nicht nach Hause und ihr müsst mich nicht zurückholen und so. Und das wirkt halt auch irgendwie so ein bisschen, ich meine, das ist ja auch in den 50ern gedreht worden. So, ich meine, damals in Nazi-Deutschland hat ja auch diverse Wissenschaftler ins Exil gejagt und wäre da vielleicht auch froh gewesen, wenn der ein oder andere dann doch da geblieben wäre im Nachhinein, um aus deren Arbeit irgendwie Profit zu schlagen. Zum Glück ja nicht, aber und auch wie er halt davon erzählt, wie halt seine Familie und er da behandelt worden sind, das lässt halt schon irgendwie so ein bisschen die Assoziation zu, finde ich.
Oder auch eben eine typische kalte Kriegsgeschichte, ne?
Ja, also, genau.
Wo er dann eben aus der Sowjetunion fliehen musste, nur weil er eben diese atomaren Supermenschen erschaffen wollte. Ne? Aber niemand hat ihm geglaubt.
Niemand hat ihm geglaubt. Ja. Jetzt kommen sie auf einmal angekrochen und ja, aber er ist auf jeden Fall sicher, dass er allein die Weltherrschaft an sich reißen wird. The Jungle is my home, genau. Da ist auch wieder der Hinweis, es wird immer davon geredet, dass das halt ein Sumpf oder ein Dschungel ist. Es sieht überhaupt nicht so aus. Es sieht halt aus wie
überhaupt nicht.
Vorort von Los Angeles irgendwo, so zwischen europäisches Klima und Wüste irgendwo dazwischen. Und
ja, aber trotzdem überall Alligatoren, die dann da rumlaufen, ja, genau. Und sowas. Ganz merkwürdig, also irgendwie ein sehr unbestimmter Ort, an dem das stattfindet. Das ist wahr, ja. Ich habe noch eine weitere Szene aufgeschrieben, die mir sehr gut gefallen hat. Und zwar ist es nochmal eine Interaktion zwischen Dr. Warnoff und Lobo. Es gibt da eine große Kampfszene zwischen den beiden.
Am Ende meinst du?
Ja, die sehr bemerkenswert ist, weil die hat natürlich Bela Lugosi nicht selbst gespielt. Also er war ja schon sehr alt und hatte ja auch Probleme mit Drogen und so. Aber es ist wirklich faszinierend, sich das anzugucken, weil da wird einiges zerdeppert innerhalb dieser Szene. Und Dr.
Ja, Warnoff, das halbe Labor, ne?
Also genau, ne? Und Dr. Warnoff hat dann bereits die Macht von einem atomaren Supermensch.
Ja, genau, um das vielleicht kurz zu erklären, falls man den Film nicht gesehen hat, es ist halt so, dass Warnoff ja diese Reporterin entführt und Lobo, der nicht sprechen kann, verliebt sich anscheinend in die oder hat halt irgendwie so irgendwelche Gefühle für sie. Und dann will ja Warnoff sie dann halt am Ende dann zum Atomic Superman machen. Das findet Lobo aber nicht so gut und geht dann halt dazwischen. Und am Ende schnürt er halt den Warnoff halt selbst in seine Maschine und betätigt die dann. Und so, dass halt Warnoff selbst zum Atomic Superman wird. Und das wird er anscheinend auch, denn er stirbt ja nicht einfach weg wie alle seine anderen Opfer, die er vorher hatte. Und der Kampf ist wirklich schön. Da blitzt und funkt es auch schön im Labor. Also das macht auch Spaß zu sehen, ja.
Es wird alles wirklich benutzt in den Kulissen, wie hier auch im Chat geschrieben wird, ja. Hast du denn noch eine Szene oder sollen wir uns in den Bereich der Rollenspielaspekte bewegen?
Ich glaube, im Bereich der Rollenspielaspekte werden wir auch auf die eine oder andere Szene kommen. Insofern passt das, glaube ich, ganz gut.
Ja, dann lass uns doch mal rüber wechseln und wir gucken uns einmal an, was man denn von Bride of the Monster lernen kann im Bereich Rollenspiel. Ich würde einfach mal starten mit einem Aspekt, der auch jedem Zuschauer des Films auffällt. Ich würde nämlich den Aspekt Recycling gerne aufgreifen. Ed Wood hat gerne auf vorhandenes Filmmaterial zurückgegriffen und dieser ganze Stock-Footage-Film, der so im Laufe des Films verteilt wird, ist natürlich auch etwas, was Spielleiter kennen und gerne nutzen können. Und zwar ist es überhaupt kein Problem zu sagen, ich habe einen Teil des letzten Abenteuers nicht verwendet, einen NSC, einen magischen Gegenstand, einen Ort, was auch immer. Und ich nehme den einfach für eine ganz andere Kampagne und baue den da rein. Oder für, weiß nicht, ich hab Fantasy-Abenteuer gespielt und da war ein guter NSC bei. Ach, ist egal, den kann ich auch für Cthulhu benutzen. Das ist überhaupt kein Problem, das kann man gut machen. Und das sieht man hier eigentlich sehr gut, wie man das machen kann. Beziehungsweise sehr gut kann man auch in Anführungszeichen setzen.
Ja, natürlich kann man das in Anführungszeichen setzen. Aber da fällt auch zum Beispiel rein, keine Ahnung, Ahnung, ich habe irgendwo ein cooles Bild gesehen, sei es ein Comic, ein Rollenspielbuch oder irgendwo im Internet, und dann drucke ich mir das einfach aus und verwende das einfach in meiner Runde. Das wäre halt auch ein Beispiel für sowas halt, wo man da im Grunde auch einfach Sachen zweckentfremdet, also was ursprünglich vielleicht mit einer Dokumentation oder Propagandafilm war oder keine Ahnung, irgendwo in einem Archiv rumliegt. Das hat er sich halt dann einfach genommen und da reingeschnitten, weil da eh keiner irgendwelche Rechte darauf hat, das einzuklagen. Und dann so tauchen dann halt Bilder von Alligatoren, Atomexplosionen, irgendwelchen Polizisten, irgendwelche Straßenszenarien und so weiter auf.
Das ist eigentlich eine ziemlich gute Szene. Was hast du denn fürs Rollenspiel gelernt?
Ja, gelernt, ich hatte auf jeden Fall eine Szene, die hätte man so 1:1 im Rollenspiel finden können. Fand ich ganz schön. Es gibt eine Szene, wo die Reporterin, ich glaube, sie heißt Janet, ich bin jetzt nicht
ganz sicher. Das ist Janet?
Ja, genau, Janet, die Reporterin, will herausfinden, was es irgendwie mit dem Haus auf sich hat, und geht dann in ein Archiv und redet dort mit einer Archivarin und findet dann halt auch die Informationen in einer alten Zeitung oder so, die sie will, in der dann halt steht, dass der Warnow dieses Haus vor 12 Jahren oder so gekauft hat, das heruntergekommene Anwesen. Das ist jetzt auch gar nicht die Szene, die ich meine, wobei...
Das ist schon ein bisschen. Das ist schon eine Cthulhu-Szene.
Ist schon eine Cthulhu-Szene. Ist schon so dieses Bibliotheknutzung und mit der Archivarin oder dem Bibliothekar oder so da in einem Dialog und dann in irgendwelchen Akten wühlen und Fotos und so und Zeitungsausschnitte. Kurze Zeit später kommt die Polizei aber dann, ja, weil die Reporterin verschwindet, ja, und der eine Polizist, der ja auch ihr Freund ist, macht sich dann auf die Suche nach ihr und geht halt auch zu diesem Archiv. Und dort reden sie mit der Archivarin und die zickt erstmal richtig rum. Die sagt erstmal, nö, weiß gar nichts und ich helfe ihn auch nicht und bin eh ein bisschen bockig. Und naja, nachdem die dann aber irgendwie so ein bisschen weiter rumquengelt, nicht wirklich gekonnt. Also der Dialog ist nicht besonders clever, aber anscheinend haben sie ihre Probe geschafft, ihre Verhandlungsprobe. Denn plötzlich wird sie total nett und gibt alle Informationen über Janet heraus und sucht sogar auch die Zeitung raus, die Janet gefunden hat, und legt die denen dahin. Also es ist sogar noch mit Sternchen oben drauf die Probe geschafft worden, weil sie ja sogar noch die Unterlagen halt auch noch rauszeigt und nicht nur erzählt, was Janet gemacht hat, war im Grunde wirklich so, als beide Szenen hätten so aus dem Rollenspiel kommen können, aus dem Cthulhu-Spiel.
Ich hätte es jetzt wirklich auch angepasst auf Cthulhu.
Ja, und das plumpe Schauspiel ist ja auch am Spieltisch nicht gerade selten, sag ich mal. Insofern ist das schon ganz okay, sich an solchen Sachen mal zu orientieren oder sich inspirieren zu lassen.
Ich würde gerne mal so eine kleine Checkliste machen, Dinge, die in Cthulhu-Abenteuern vorkommen. Wir haben das Zeitungsarchiv, was du gerade erwähnt hast. Check. Ja. Wir haben den Professor, der sich als Monsterexperte offenbart. Check.
Wir haben ein einsames Haus im Sumpf.
Wir haben einen Autounfall.
Wir haben eine Tentakelkreatur.
Exakt. Wir haben regnerische Nächte und es ist dunkel.
Unfähige Polizisten.
Hervorragend. Journalisten, die herumstöbern.
Ja, auch. Was haben wir noch? Riesen aus Tibet.
Genau, eine merkwürdige Verbindung zu einem okkulten Ort wie Tibet. Und dann haben wir natürlich merkwürdige Wissenschaftler, die verrückte Dinge tun. Das sind schon ziemlich viele Aspekte, die auch in einer guten Cthulhu-Geschichte vorkommen können.
Ja, also für so ein Cthulhu-Bingo bist du bei dem Film auf jeden Fall gut dabei, würde ich sagen.
Ja, definitiv.
Merkwürdige Magie hast du auch. Also,
das stimmt.
Und das in nicht mal 1,5 Stunden.
In ganz kurzer Zeit wird ganz viel abgearbeitet, ja. Ich habe noch eine Szene, die mir auch sehr gut gefallen hat und die auch rollenspielerisch sehr nützlich ist. Nachdem unser Held dann, also der Polizist, seine zukünftige Frau, die Reporterin, gefunden hat in dem Haus, muss er sich mit Lobo auseinandersetzen. Und während dieses Kampfes wird seine komplette Kleidung zerrissen. Es ist wirklich faszinierend, das zu sehen, weil das sieht man ja sonst nie, sowas. Ganz, ganz selten wird dann irgendwie so die Kleidung irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird. Und ich fand das eigentlich ganz interessant, weil es ist natürlich schon irgendwie spannend zu sehen, wenn du in einer Auseinandersetzung, also gerade wenn du in so einer realistischen Szenerie unterwegs bist wie in Cthulhu in den 20er Jahren, wo du natürlich dann mit einem abgerissenen Anzug und irgendwie dein zerrissenes Hemd und deine kaputte Hose oder so durchaus Probleme hast in der normalen Welt. Aber das könnte natürlich auch für ein Fantasy-Setting gelten, wo die Ausrüstung eben in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn man gegen so etwas wie Lobo kämpft.
Das stimmt, das wird da auch schön dargestellt.
Ja, das ist richtig. Das wird auch komplett durchgezogen. Also der ist dann am Ende hat er auch immer nur noch Fetzen an. Und ich fand das eigentlich ganz, ganz interessant, das mal zu sehen.
Ja, in der anderen Szene ist es auch irgendwie, da gab es das, wo halt schön die Gefahr hochgedreht wurde. Also dann stolpert einer von den Polizisten, ich weiß gar nicht, ob es der Freund war oder der andere, in Treibsand, da in diesen Sumpf. Und dann kommt dieser Alligator und da wird halt immer mehr die Gefahr angezogen. Ja, also auch wenn das jetzt filmerisch jetzt nicht besonders gut gemacht ist, aber es wird halt immer wieder einer draufgesetzt. Halt. Jetzt kommt dieser Treibsand, dann kommt der Alligator, der kommt immer näher, dann fängt er an, auf den zu schießen. und muss sich dann da irgendwie retten. Und das ist halt auch so ein bisschen so, okay, ich habe bei Dungeon World oder bei Mythos World halt nicht den perfekten Treffer gemacht, sondern ich habe richtig, richtig viel Munition verschossen.
Ja, und er schießt
Und er schießt ordentlich. Also es wäre auch plausibel gewesen, wenn er danach hätte nicht mehr schießen können. Naja, konnte er trotzdem, aber an der Stelle auf jeden Fall ganz nett. Eine Sache, die ich auch noch ganz cool fand, ist auch wieder so ein Detail. Aber als er dann in das Haus reingeht und den Geheimgang findet, in den Kamin, da betätigt er den Hebel und dann dreht sich der Kamin. Und dann geht er aber nicht direkt in den rein, in den Kamin, sondern er betätigt den Hebel nochmal, um zu sehen, ob das funktioniert.
Das stimmt, ja.
Also er stellt im Grunde sicher, dass der Weg zurück halt auch noch aufrecht ist. Also dass er nicht einfach dann da auf einmal festsitzt oder sowas. Er guckt sich das genau an. Wie funktioniert dieser Mechanismus von dieser Geheimtür? Das fand ich ganz nett, weil sonst sieht man normalerweise immer nur, eine Geheimtür wird gefunden, eine Geheimtür wird benutzt. Und gerade in so einem OSR-Spiel oder vielleicht auch im Cthulhu oder in anderen Rollenspielen, wenn man da eine Geheimtür findet, dann kann das schon mal ganz clever sein, sich die genauer anzusehen, bevor man jetzt einfach durchgeht. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an eine Szene, die wir halt hatten beim Dämonenfürsten mit dem Turm und diesen komischen Portalen, durch die man durchgegangen ist. Ja, die haben uns ja auch vorher genau angeschaut, um halt sicherzustellen, dass wir den Weg zurück wiederfinden. Will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich fand halt diese Aufmerksamkeit des Charakters da an der Stelle ganz, ganz nett, weil das halt auch eine Sache ist, die auf jeden Fall in OSR-Abenteuern auch sinnvoll ist, so eine Herangehensweise.
Ja, auf jeden Fall. Das ist eine ziemlich gute Sache. Und man kann das gut in alle möglichen Dinge übertragen. Ne? Also vorsichtig sein zahlt sich grundsätzlich aus. Ja.
Es bringt ihn am Ende auch nichts, weil er trotzdem gefangen wird. Ne? Aber
ja, gut. Aber Lobo ist ja auch noch ein Problem sozusagen innerhalb des Ganzen.
Ja, genau.
Ich würde gerne nochmal auf Dr. Voronoff eingehen. Denn der zeigt ganz gut, was man so als Bösewicht nutzen kann. Der hat, wie ja schon erwähnt, also wir haben uns ja schon intensiv über Voronoff unterhalten, der zeigt eben, dass ein guter Bösewicht eine Hintergrundgeschichte braucht, also dass man ihm etwas Verständnis entgegenbringen kann innerhalb seines Plans, was er tun möchte. Er braucht aber auch einen Plan, der wirklich wahnsinnig ist, ne? Also braucht so einen größten wahnsinnigen Plan.
Ja, er will ja wirklich die Welt erobern.
Das ist entscheidend. Aus diesem kleinen Haus irgendwo in einem Sumpf will er die Welt erobern, aber das ist so sein großer Plan. Und gleichzeitig ist es immer dieser Ansatz, ja, ein Wissenschaftler ist gut, aber warum nicht noch ein Magier? Warum nicht beides? Dann ergibt sich aus dieser Kombination, ergibt sich eigentlich ein schönes Gesamtbild. Und wenn du natürlich dann so ein Bela Lugosi hast, der das darstellt, dann ist das natürlich sehr unterhaltsam alles. Man kann also sehr leicht Dr. Voronoff nehmen und ihn dann zu einem bösen Magier machen oder sowas. Oder auch zu einem verrückten Wissenschaftler an Bord eines Raumschiffes, das irgendwie auf der Suche nach Gott ist oder sowas, was auch immer.
Auch das Verhalten, er ist halt echt so komplett pragmatisch bei seinen Experimenten und zum Teil auch bösartig. Also, ne, lacht er auch gemein und freut sich, wenn anderen dann das noch nicht so gut geht. Ja, also, schöner Dialog ist halt, wenn er den Freund von Janet da halt gefesselt hat in seinem Labor und Janet da halt auf diesem Tisch liegt und dann meint er, sicherlich interessieren sie sich dafür, was ich mit der Frau jetzt anstellen werde. Und der Freund ist natürlich vielleicht außer sich und brüllt einfach nur in seinen Ketten, ich will sie hängen sehen. Und dann meint er nur so ganz süffisant, lachend, im Moment gibt es aber gerade Wichtigeres zu tun.
Und er so, fährt fort gar, mit witzig, seinen witzig. Experimenten.
Ja, ja. Ja, genau. Dann fängt er wieder an seinen Schaltern rumzuschalten und interessiert sich gar nicht mehr für diesen Hansel.
Ich muss allerdings gestehen, dass der Filmer, der dann so ein Twist in gewisser Weise, dass dann doch Voronoff so angetan ist von der Reporterin, dass er sie zu seiner Braut machen will.
Ja, stimmt. Er hat ja auch dann, zieht er das Hochzeitskleid an und so, da wird's auch ein bisschen absurd.
Ja, ein bisschen, ja.
Aber da kann man auch, wenn man das jetzt, sag ich mal, wenn man jetzt da diesen Charakter jetzt irgendwie mal übernehmen möchte oder angepasst ins eigene, also der ist halt auch einsam.
In der Tat, er hat ja nur Lobo.
Ja, genau, und seinen Kraken. Ja. Und das war's.
Und Lobo kann nicht sprechen.
Ja, hat kein Zuhause, alleine im Dschungel. Ist schon ein bisschen traurige Gestalt, die halt irgendwie falsch abgewogen ist.
Ja, und die Reporterin ist ja intelligent und so vielleicht auch eine Person, mit der man sich irgendwie unterhalten kann und so. Gesellschaft scheint dann sehr wichtig zu sein, ja, in der Tat. Die Reporterin ist ohnehin ganz interessant eigentlich. Natürlich ist sie dann am Ende doch die Frau in Gefahr, die gerettet werden muss und so, aber am Anfang ist sie dann doch eine Ermittlerin.
Ja, sie hat auch, also zumindest am Anfang, ist sie ja auch nicht dumm. Also sie agiert ja nicht dumm.
Nee, im Gegenteil, besser als die Polizei.
Stolpert jetzt irgendwie ins Verderben rein oder so. Nee, sie ist schlauer als die Polizei. Die Polizei geht halt nicht in dieses Haus, obwohl zwei Leute vermisst werden und ihre ganze Suchtrupp besteht aus zwei Leuten und ne, da brauchen wir nicht drüber streiten, das sind alles unfähige Leute und sie hat halt einen Plan. Sie geht halt zum Archiv und ermittelt und schaut nochmal, was ist denn da? Ist das Haus überhaupt verlassen oder gehört das irgendjemandem? und fährt dann halt dahin, um nachzuschauen. Sie stolpert halt dann nur so, dann am Ende halt in diese Damsel in Distress-Rolle rein. Das ist dann ein bisschen schade, aber am Anfang ist sie auf jeden Fall tough drauf, ganz klar.
Das ist richtig. Und wie in jedem guten Abenteuer gibt es eben den Autounfall.
Genau, dann muss er auch da auf jeden Fall dabei sein. Was ich halt auch, haben wir ja auch schon erwähnt, aber der Strausky, als er am Anfang halt auftaucht, ich hatte den Film halt nicht mehr komplett im Kopf und dann sitzt er halt dann da zusammen mit dem Polizisten und so und stellt sich ja als Monstersucher oder Monsterforscher vor, der auch Loch Ness gesucht hat und so. Und dann überlegen sie halt, was sie halt machen sollen und kommen dann halt auch darauf, ja, dass sie mal da im Sumpf und auch zu dem Anwesen gehen sollten. Und dann meint er dann, ja, dann sollten wir das morgen machen am Tag. Und die Polizei meint, ja, wieso denn? Es verschwinden doch immer nachts die Leute. Ja, und er sagt aber, nee, es wäre eigentlich sinnvoller, am Tag hinzugehen, weil dann können wir uns das halt vorher in Ruhe auskundschaften, weil dann scheint ja keine Gefahr da zu sein. Total cleveres ja. Vorgehen. Ich dachte mir so, ey, das ist ja richtig schlau. Das könnte auch so in einem Cthulhu-Abenteuer halt im Grunde passieren, ne? Also man könnte halt das eine machen oder das andere. Und das andere ist halt vielleicht doch ein bisschen schlauer, wenn man nicht gerade dann geht, wenn immer die Leute verschwinden, sondern erstmal vorher mal nachguckt, wie ist denn da überhaupt die Lage? Naja, die nehmen diesen ganzen Kram natürlich nicht so ernst, den er da erzählt. Und am Ende ist er ja auch nicht der, für den er sich ausgibt. Aber ich fand halt diese Szene, in der sie sich darüber unterhalten, wie sie denn jetzt weiter forschen, ermitteln und suchen wollen, das fand ich halt da doch ganz gut, wie er da sich da, ja, wie der da dargestellt wurde.
Ja, das stimmt. Sehr, sehr überlegt, sehr klug. Und in gewisser Weise stellt sich dann heraus, ist ja dann doch auch ein Bösewicht, der hier Voronoff gerne für seine Zwecke gebrauchen möchte und dann schließlich Opfer von Voronoffs Krake wird.
Ja, genau. Im Endeffekt ist er halt auch ein Handlanger dieses bösen Regimes, das Voronoff damals vertrieben hat. Aber zumindest am Anfang, wusste ich auch gar nicht mehr, dass er jetzt böse ist oder nicht. Und da sah das noch so ein bisschen wirklich so aus, als wenn er halt eventuell sogar einer der Helden des Films sein könnte. Und ja, macht dann doch so einen leichten Twist an der Stelle.
Das stimmt, ja. Ich habe nur noch eine ganz kleine Szene, die mir irgendwie wichtig war. Und ich bin auch nicht sicher, ob die immer anzuwenden ist. Denn am Ende ist es ja so, dass nicht die Abenteurergruppe in diesem Fall hier das Problem löst, sondern es sind die Monster, die sich gegenseitig bekämpfen. Das funktioniert nicht immer, aber ich musste daran denken, wenn du eben in einem Fantasy-Setting den Oger hast und du hast auf der anderen Seite so den Goblin-Schwarm und dann kannst du beide gegeneinander ausspielen und beide bekämpfen sich dann so selbst. Dann guckst du zu, wie da die Szene dann ausgespielt wird als Abenteuergruppe und kannst dann anschließend dieses Hindernis umgehen. Und so ähnlich ist es ja dann auch am Ende, ne? Also wir haben Voronoff, der gegen den Kraken kämpft und auch gegen Lobo. Und das heißt also, du brauchst ein Monster, um ein Monster zu besiegen.
Es ist halt auch an der Stelle relativ plakativ, aber ein schönes Beispiel dafür, dass es halt Sinn macht, wenn deine Monster und Bösewichte irgendeine Motivation halt auch verfolgen und auch irgendwelche Ziele haben. Lobo hat natürlich erstmal dasselbe Ziel wie Voronoff, aber er empfindet dann doch irgendwann was für diese Reporterin anscheinend und sieht gar nicht mehr ein, einfach nur der willenlose Sklave für Voronoff zu sein. Und dadurch wird ja dieser Konflikt dann, kommt dann halt auch erst hoch. Und da sehe ich halt auch eine Möglichkeit, beziehungsweise da kann man sich halt auch dran orientieren, dass man halt wirklich versucht, darauf zu achten, okay, gerade wenn ich unterschiedliche Monster oder irgendwie eine Hackordnung innerhalb der Gegner habe, also mit Anführern und Handlangern und sowas, dann kann man sich auch mal darüber Gedanken machen, was ist eigentlich die Motivation der Handlanger? Vielleicht gäbe es ja doch einen Grund oder vielleicht könnte ja irgendwas passieren, das von den Spielern getriggert wird, das dazu führt, dass sie die Seiten wechseln oder Dinge doch etwas anders machen, als der Anführer es will. Kommt eigentlich jetzt nicht so häufig zum Einsatz, finde ich, solche Dinge. Kann man aber doch machen. Kniffliger sehe ich es dann halt, wenn auf einmal das Monster gegen das Monster kämpft und die Spielrunde dabei zusehen muss, wie der Spielleiter gegen sich selbst würfelt. Das sollte man anders lösen, ganz klar. Aber der Weg dahin zu so einem Konflikt, das kann man schon so ein bisschen abtasten und als Spielleiter auch ein bisschen beeinflussen. Also sollte man auf jeden Fall nicht ausklammern, so von wegen, ja, die hören alle bedingungslos auf den Chef und machen, was sie sollen. So
ungefähr. Ja, und am Ende explodiert es dann in einem Atompilz. Das ist natürlich Setting, für jede Kampagnenwelt hervorragend, ja.
Ja, genau. Und was hat er? He tampered in God's Domain oder so, ist das Letzte, was gesagt wird. Er hat irgendwie in den Willen Gottes eingegriffen oder so.
Gottes Plan versucht zu ändern oder so, genau, ja.
Er wollte Gott spielen, so ungefähr, genau, mit seinem Atomic Superman und dann ist halt das, was dabei rauskommt, eine riesen Atomexplosion.
Ja, rückt man kurz den Hut zurecht und geht aus dem Bild, ne? So wird's dann gemacht, ja.
Genau, und man stand da auch nur ein paar Meter entfernt von dieser Atomexplosion.
Hast du noch was auf deiner Liste?
Also ich glaube, die wichtigsten Sachen, gut, das Monster trauert am Ende auch noch um seinen Erschaffer, das fasst vielleicht auch noch kurz in das, was wir vorhin noch gesagt haben.
Mehr Charakter für die Monster, ne? Für die Gegenspieler, ja.
Ja, genau. Also es soll jetzt nicht heißen, dass hier besonders gute Schauspieler besonders gute Monster spielen, aber es ist halt auf sehr plakativ und sehr prägnante Art wird halt dargestellt, wie sowas ganz gut sein kann, oder? Mhm.
Ja. Ich habe noch eine Kleinigkeit, auch hier wieder so eine Zeile, die einfach dahin geworfen wird und man aufpassen muss. Die zahllosen Atombomben, die gezündet wurden, haben das Klima ändern lassen. Und das sorgt dann dafür, dass es da so viel regnet und so. Und ich vermute, das sorgt auch dafür für diesen Riesenwuchs bei den Kreaturen im Sumpf.
Stimmt, er hatte auch so Riesenpflanzen, oder nicht? Da waren auch riesige Pflanzen. Und es wird am Anfang auch gesagt, dass es ein unnatürlicher Sturm in der Gegend ist, der schon seit 3 Monaten andauert. Das sagen irgendwie die Dörfler auch. Das sind doch so Details, die da wieder aufkommen.
Äußerst seltsame Dinge. Und ich muss gestehen, seltsames Wetter ist immer gut.
Seltsames Wetter. Und auch genau, die Jäger verirren sich doch auch, weil der Wald irgendwie magnetisch ist und die Kompassnadel durchdreht und so
Sachen. Okay, da war ich mal, glaube ich, ganz kurz am Kühlschrank. Ja. Das kann ja gut sein. Aber ja, sowas ist nicht schlecht. Also das Setting spielt ebenfalls eine Rolle, ne? Und das merkwürdige heruntergekommene Haus am See, man beachte so das schiefe Bild hinten und so. Also die wohnen da ja schon sehr lange, aber trotzdem hat niemand das Bild gerichtet und so. Und es ist alles irgendwie runtergekommen und merkwürdig. Aber das trägt irgendwie so zur Atmosphäre bei. Also das ist irgendwie ganz schön. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal langsam zum Ende und können uns darüber unterhalten, ob es sich lohnt, diesen Film zu gucken. Was meinst du denn?
Naja, also in Anbetracht der Kürze des Films und dem, was da alles drinsteckt, auf jeden Fall. Insbesondere halt dann auch gerne im Zusammenspiel mit Plan 9 und den Ed Wood-Film von Tim Burton. Also da kann man sich auf jeden Fall mal einen schönen Abend machen oder einen schönen Nachmittag, weil ja auch gerade der hier ist ja nicht besonders lang. Ich glaube, der Plan 9 ist auch nicht sehr viel länger. Der Ed Wood-Film geht dann, glaube ich, doch schon irgendwie an die 2 Stunden, aber der lohnt sich halt definitiv. Und das macht halt auch Spaß. Ist halt auch ein bisschen Filmgeschichte, die halt dann da auch mit reinspielt. Und wenn einer sich für sowas interessiert, dann definitiv Anschaubefehl, würde ich sagen. Ja,
man muss allerdings sagen, die Dialoge sind wirklich hart. Also es ist wirklich hart
ganz klar,
zu gucken.
Das ist keine große Kunst, ganz, ganz klar. Ne? Aber man merkt halt trotzdem, dass da halt viel Herzblut drinsteckt. Und die Qualität ist auch nicht besonders gut. Also es gibt ja, das Ding ist leider, wir haben vorher den Film ja auf Arte, gab es den ja mit Untertiteln und auch in annehmbar guter Qualität. Der muss vor wenigen Wochen erst offline genommen worden sein.
Ja,
super
ärgerlich. Sehr, sehr schade, ja.
Man findet ihn jetzt noch auf YouTube in einer nicht besonders guten Bildqualität und ohne Untertitel, was nicht so schlimm ist, weil die reden alle doch ziemlich deutliches Englisch. Auch sogar Lugosi, also.
Ja, nee, das funktioniert schon, ja.
Sein Akzent, aber man versteht das alles eigentlich sehr gut. Die Bildqualität lässt halt nur zu wünschen übrig. Es gibt den Film aber auch auf DVD, ich glaube auch nicht für viel Geld. Also
ich bin aber nicht sicher, ob man den weiten Weg gehen sollte, die DVD zu kaufen. Da bin ich ein bisschen unsicher.
Nee, das ist, da muss man schon ein bisschen schräg drauf sein.
Da muss man Fan sein.
Ich habe ja die Edward Box mit 5 Edward Filmen, da ist der halt auch mit drinne. Ich weiß aber auch nicht, wie viel die mir damals gekostet hat oder wie viel die jetzt noch kostet. Keine Ahnung, die waren nicht besonders teuer damals, da bin ich mir sicher. Aber da muss man schon Bock drauf haben und auf sowas stehen, klar. Aber wenn man sich da jetzt einfach nur mal so auf die Schnelle mit beschäftigen will, dann auf jeden Fall mal den Monolog angucken und zumindest den Ed Wood-Film. Und wenn einen das dann angesprochen hat, dann kann man sich die Stunde ruhig mal investieren.
Was mir noch auffällt, ist, man darf das nicht vergessen. Also der Film mag alt sein und so, aber der war auch zu seiner Zeit schon nicht gut. Das fällt mir dann immer dann auf, wenn man, also ich gucke eigentlich sehr gerne alte Filme, also auch gerne schwarz-weiß. Und ich erinnere mich an einen Film, den wir mit Markus Widmer besprochen haben. Wie hieß der nochmal? Das Dorf der Verdammten?
Mit Christopher Lee. Ja, war das Dorf der Verdammten? Da haben wir auch den anderen mit dem Horror-Express auch geguckt.
Genau. Und da fällt einem dann auch auf, dass, also nur weil ein Film alt ist, heißt es nicht, dass der irgendwie automatisch irgendwie schlecht ist oder langweilig oder die Dialoge merkwürdig sind oder sowas oder die Szenen komisch aussehen. Ed Wood hat einfach kein Gespür für Dialog und auch kein für Szenenaufbau. Das muss man dann einfach so sehen. Man kann das immer noch mit einem Schmunzeln und Abstand natürlich irgendwie gucken. Aber es gibt auch wahnsinnig gute Schwarz-Weiß-Filme zu dieser Zeit und das ist eben dann doch sehr bemerkenswert, wie unterschiedlich die Sachen eben so sind. Das sollte man nicht vergessen.
Ja, ganz klar. Also das ist halt ein absoluter B-Movie. Der ist halt mit so wenig Budget wie möglich gedreht worden. Der Lugosi war froh, dass er überhaupt noch mal vor der Kamera stehen durfte mit seinen ganzen Alkohol- und Drogenproblemen. Und der Ed Wood hatte halt auch wirklich kein Talent, aber viel Bock, einen Film zu machen. Das ist halt ganz, ganz klar. Ja, auch Thor Johnson ist kein toller Schauspieler. Also es ist kein guter Schauspieler in diesem Film drin. Das ist ganz klar. Und man braucht sich halt nur einfach, also guckt man sich einfach ein bisschen ältere Filme auch an, hier diese ganzen Universal-Horror-Sachen aus den 40ern und 30ern. Die sind halt auch qualitativ besser. Die sind besser ausgestattet, bessere Szenenaufbau, bessere Kulissen. Also selbst bei älteren Filmen wird qualitativ mehr geboten. Wenn man jetzt nicht so ein Enthusiast ist wie wir, was so alte Sachen angeht und da nicht so an diese Sehgewohnheiten angepasst ist, sag ich mal, dann kann einen dieser Film wirklich vom Kopf stoßen und vielleicht auch die Meinung über ältere Filme vielleicht ein bisschen verzerren.
Das würde ich auch sagen. Aber nichtsdestotrotz, allein wenn man eben Ed Wood als Film nebenbei schaut, ist das schon wichtig. Also den Tim Burton Ed Wood Film kann ich definitiv empfehlen. Das ist unglaublich toll. Und danach ist es eben interessant. Also dann möchte man auch gern ein bisschen mehr erfahren. Und in dem Zuge habe ich mir eben auch Sachen angeguckt. Also
ja, genau. Ich sage ja selber auch, dass der Ed Wood und der Mars Attacks, die sind halt auch, glaube ich, würde ich mal, ohne es genau zu wissen, festlegen. Das sind so die Sachen, die haben mich da überhaupt erst in die Richtung gebracht, mir sowas überhaupt anzugucken.
Ja, alles klar. Das war im Grunde unsere Vorstellung zu Bride of the Monster aus der Reihe Spielfilm.
Gerade schon in den Chat nochmal reinschauen.
Genau, wenn noch Fragen sind, können wir natürlich gerne noch darauf eingehen. Aber wenn das nicht der
Fall ist, das scheint
im Moment nicht zu sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann können wir uns beim nächsten Mal mit einem anderen Film beschäftigen. Und da gucken wir dann mal, was das Archiv so hergibt.
Ja, wir haben ja schon einige Sachen in Aussicht und versuchen auch da wieder Sachen rauszukramen, die auch irgendwie leicht verfügbar sind.
Vor allen Dingen,
damit man die auch vorher gucken
genau,
kann.
Genau, vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen guckt, gibt's zahllose ältere Sachen, die wirklich sehr unterhaltsam sind. Und du hast mir ja auch einige DVDs mal in die Hand gedrückt.
Ja, genau. Also wir werden da auf jeden Fall noch was finden.
Mit guten Hammerfilmen zum Beispiel.
Ja, genau. Da gibt's auch ganz tolle. Da ist dann vielleicht die Verfügbarkeit nicht so einfach, wobei vielleicht bei Amazon. Aber wir werden mal weiter forschen und finden auf jeden Fall noch einiges.
Ja, dann, wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit einer neuen Folge Spielfilm. Danke, Frank. Und natürlich danke an alle Zuhörer, die sich mit uns in die Welt von Ed Wood begeben haben. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, viel Spaß noch auf der Conspiracy. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Intro- und Outro-Song stammen aus dem Album Compositions One von Dave Depper und der Titelsong heißt Go Go 60s. Das ganze Album steht unter Creative Commons Lizenz und der Link dazu befindet sich unter unserem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Also, kurze Einordnung. Es gibt eine fantastische Szene innerhalb des Films, die auch in Ed Wood aufgegriffen wird, weil sich die Darstellerinnen in dem Film nicht gerade grün waren. Und gibt's eine ganz kleine Szene, wo die Bürogehilfin auf die Reporterin trifft. Und die Bürogehilfin wird gespielt von mir. Ich bin Marge und Janet ist die Reporterin und das ist Frank. Und wir starten einfach mal. Hallo Janet.
Oh, hallo Marge.
Na, immer noch auf Monsterjagd?
Was denken Sie denn?
Oh, nichts. Der Boss hat nur nach Ihnen gefragt. Ich glaube, die Polizei hat etwas gegen Ihre Artikel über dieses schreckliche Monster. Sie versetzen die ganze Stadt in Panik.
Ich höre heute so schlecht.
Ich sagte, Ihr Artikel...
Ja, ich weiß schon, aber ich höre heute so schlecht.
Ah, so. Jetzt hat's geklingelt. Und damit ist die Szene zu Ende. Unglaublich gut. Ja, danke.
Vielen Dank.
Danke.
Genau, ja, da verbeuge ich mich auch nochmal virtuell.